Ich sag mal so, wir haben als Angler 15 bis 20 Highlight-Angeltage im Jahr. Highlight-Angeltage sind, da kannst du nichts falsch machen. Ein Stück Holz, bisschen Blei unten dran, Drilling, fängst du deinen Fisch mit. Ja, dann hast du nochmal 50 Tage im Jahr, die sind richtig schlecht. Das sind meist sogar die Hitzetage und dann hast du 300 Arbeitstage noch zur Verfügung.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Nebelgeister und Angler, die gerne im Trüben fischen. Es ist wirklich mittlerweile Herbst. Also diese vorweihnachtliche Stimmung kommt so gar nicht bei uns auf. Aber vielleicht ist es ja bei euch soweit, da wo ihr diesen Podcast gerade hört oder auch seht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Frieda, wo sind wir heute?
Am Wasser, große Überraschung. An der Havel ist vielleicht auch nicht so überraschend. Nee. Aber jetzt kommt's. Mehr als in Brandenburg als heute geht nicht.
Stimmt, wir sind in Brandenburg an der Havel, Überraschung, und zwar in Plaue. Und jeder, der sich ein bisschen in Brandenburg auskennt, weiß, Plaue, das ist das Revier von
Jan
Borek.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass wir bei dir sein dürfen, Jan.
Nicht dafür.
Es ist ja wirklich total erstaunlich, man kommt in Brandenburg rein und weiß schon, wer hier eigentlich der Platzhirsch ist, weil du hast auf jeden Fall ganz gut Werbung gemacht für den Angelladen.
Tja, man sollte da nicht drum rumkommen, das ist richtig.
Genau. Wir wollen natürlich ein bisschen erfahren, wer ist Jan Borek eigentlich, was macht ihn aus anglerisch, ein bisschen in deine Geschichte reingucken. Und in der nächsten Episode, da gehen wir auch schön zusammen noch auf Hechtangeln.
Definitiv, heute ist Hechtwetter.
Und das mit einer besonderen Art von Köder, dazu im Gespräch mehr und natürlich auch in der nächsten Episode. Jan, du und Angeln. Ich weiß, das wird jetzt eine epische Antwort wahrscheinlich, aber wie ist das zusammengekommen? Weil Jan, ohne Angeln kann man sich ziemlich schwierig mittlerweile vorstellen.
Könnte ich mir selber auch nicht vorstellen. Ich wurde da schon wirklich als Kleinstkind in die Situation geschmissen und das ist wirklich eine Geschichte, ja, wie sie vielleicht auch bei vielen anderen ist, aber es war halt so damals, also wirklich damals, also Baujahr 78, schon ein paar Jahre her alles mittlerweile, man glaubt es nicht. Dass meine Mutter relativ schnell wieder arbeiten musste, das war damals auch so gewesen und mein Papa hatte mich am Hacken, sagt man heutzutage so schön, und hat mich schon als Kleinstkind mit ans Wasser genommen, heißt Windeln, damals noch zum Auswaschen und so war ja das Thema, und da hat er so einen Treckerreifen ans Wasser gekarrt, hat den mit Sand befüllt und hat mich da als Säugling reingesetzt, damit er an der Wasserkante dann halt angeln konnte, auch Thema Hecht, war damals immer so sein Lieblingsfisch, und ja, da hat natürlich nicht lange gedauert, dann bin ich immer rausgerollt aus dem Sandkasten-Imitat und habe schon mit der Nase im Dreck im Schlamm gelegen und ja, bin viel als Kind ins Wasser gefallen und. Also ich konnte mich diesem Element nie entziehen. Es ging gar nicht anders.
Weißt du noch, was so deine ersten anglerischen Schritte dann waren?
Ja, das war also diese klassische Allround-Angelei. Friedfisch war ein großes Thema. Stippangeln, wie es heutzutage auch meiner Meinung nach für den Einstand ganz gut ist. Und ging dann natürlich schnell in diese Faszination der Räuber auch über. Ja, also ich war immer schon als kleiner Junge fasziniert von damals dieser Posenangelei, dieser schwarz-gelbe Korken, weiß ich noch wie heute. Die schweren Gerätschaften, die ich selber kaum anheben konnte. Ich weiß noch, die Route Nordsee, fette Relirex dran, dicke monophile Schnur. Das war doch, also dieses Thema war gleich schon da für mich. Also diese Faszination an Fischen generell, an diesem Element Wasser. Und dann hat sich das schnell auf diese Fischarten gesteigert. Denn ja, vorrangig, wir waren vorrangig Hecht und dann Aal war viel ein Thema.
Und bist du richtiger Local, bist du Plauer?
Ich bin Stadt Brandenburg geboren und habe von dort aus, wir haben ein Wochenendgrundstück hier immer in dem Ort Plaue, Ortsteil Plaue gehabt. Und direkt an der Wasserkante und ja, eigentlich kann man das dementsprechend schon als Local hier vor Ort bezeichnen, ja.
Jetzt der Mann riecht nach Havel.
Hoffentlich
nachher
auch,
so.
Nachher auch nach Hecht. Darauf hoffen wir auch ein
bisschen.
Mal,
wir schauen mal.
Jan, du hast gesagt, als Kleinstkind kamst du gar nicht drum herum. Wie war das bei dir? Es gibt eine Phase im Leben, gerade so als Jugendlicher, da spielt Angeln zweite, dritte, vierte Geige, ist das fünfte Rad am Wagen, da können wir jetzt uns
einen Haufen Sachen. Diese Zeit ist bei mir ausgefallen.
Die ist bei dir ausgefallen, ja. Das heißt, du bist die ganze Zeit dran geblieben.
Ja.
Wieso bist du davon nicht losgekommen?
Gier. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Also ich komme aus so einer Jägersfamilie. Mein Bruder ist Berufsjäger, mein Vater ist Anglerjäger. Ich konnte mich diesen Natureinflüssen wirklich nie komplett entziehen. Also wo andere denn, also klar, ich habe auch mein Moped und war mit Kumpels unterwegs. Ja, keine Frage. Aber die Tage dazwischen war ich halt am Wasser. So, ja, ja.
Okay.
Es gab keine Pause.
Ja, und cool, es gab keine Pause. Und wann war dann für dich klar, das ist es später mal, damit kommt das Brot auf den Tisch?
Das was?
Das Brot. Das Brot auf den Tisch.
Das also sind zufällige Entwicklungen. Also, wie gesagt, man konnte sich ja diesem Hobby, dieser Leidenschaft, dieser Faszination nie entziehen, weil mir war es halt nicht so gewesen, dass ich mich entzogen habe. Und so waren Werdegänge über die Ausbildung, über die Armeezeit und Studienzeit, wo jede freie Minute genutzt wurde. Zusätzlich waren immer Kontakte zum Angelgerätehändler hier in der Region gegeben und darüber ist die ganze Geschichte dann auch gewachsen. Also, ob es schon früher als Jugendlicher denn Messebetreuung und Aushilfen und Unterstützung und ja, letztendlich war der Weg dann irgendwie dadurch vorgegeben.
Ja. Genau, muss man ja dazu sagen, Jan und sein Angelladen hier in Plaue, seit wann hast du den denn jetzt?
Der Laden direkt in Plaue seit 2006.
Okay, naja gut, es sind ja auch, naja 20 Jahre nicht, aber 15 sind sie ja
genau.
Jetzt, oder?
Genau, also selbstständig und damit ja im Bereich der Angelbranche bin ich schon immer. Ich habe nie in einem Anstellungsverhältnis, außer Lehrzeit und so weiter, war ich nie tätig.
Der Angelladen, sag ich mal, ist ein Drittel von Angellegende Jan Gott, Burek. Das zweite ist Guidings. Wie kam es dazu? Vor allen Dingen auch gerade für diese Region hier.
Also ich habe schon immer gerne die Faszination am Thema, am Hobby Angeln weitergegeben. Ob es im Ladengeschäft, in der Kommunikation mit den Kunden ist. Aber viele fragten halt auch einfach, oh, kannst du mir nicht das und das mal zeigen? Da geht es vom Basics über Knoten, über Vorfächer, über Köderführung bis hin zum Handling mit dem Umgang mit dem Fisch etc. Daraus ist die ganze Sache damals entstanden. Also dass es wirklich durch einzelne Kundenanfragen waren. Da war gar nicht das Wort Guiding ein großes Thema, sondern halt wirklich, zeig mir mal bitte, was hier überall in den Angelmedien publiziert wird. Ich habe es nicht verstanden. Und daraus ist die ganze Sache gewachsen. Und ja, du sagtest schon mit dieser Drittelgeschichte, das stimmt. Also ich mache das auch nicht das ganze Jahr und ich möchte es auch nicht jeden Tag machen müssen, so wie viele, die das als Hauptberuf nutzen. Sondern es ist für mich eine Abwechslung aus dem klassischen kaufmännischen Alltag. Und es macht auch natürlich unheimlich Spaß. Ja, klar.
Das sollte es
ja,
auch.
Absolut, absolut.
Ja, klar. Und du weißt halt einfach auch, was du machst. Ne? Und was du dann eben auch vermittelst, indem du am Ball bleibst, auch anglerisch.
Ja, absolut, klar. Es verändern sich ja auch, gerade im jahreszeitlichen Verlauf, verändern sich ja viele Bedingungen am Wasser, unter Wasser, wo man dann ja auch drauf eingehen muss. Also mit seinen eigenen Gedanken und die natürlich auch in dem Moment weitergibt. Also wieso läuft es jetzt gerade nicht?
Find's ganz interessant. Ihr seht es auf jeden Fall im Video auf dem RBB-YouTube-Kanal, denn im Hintergrund fährt der Fischer mit zwei Kähnen quasi an uns vorbei durchs Bild. Und ich habe das auch auf dem Weg hier nach Plaue gesehen. Ja. Also mindestens drei Fischer gibt es
im
Ort.
Wir haben drei Fischerfamilien hier im Ort. Berufsfischerei gibt es hier seit dem 17. Jahrhundert mit früher deutlich mehr Berufsfischern. Die Havelseen bei uns um Brandenburg sind ein nicht geschlossenes Gewässersystem, also stehen mit dem Havelfluss in Verbindung, große Verbreitung, wieder mal schmaler und Seencharaktere dazwischen. Und Berufsfischerei, Binnenfischerei, eins der aussterbenden Berufsgattungen, ist hier ein nach wie vor vorhandenes Thema.
Ja. War aber für dich nie ein Thema?
Nein. Also, weil für mich ist diese Ungewissheit beim Angeln, was halt die Faszination ausmacht. Und dazu kommt der Biss etc. Also nein, Berufsfischerei, es gab natürlich in der Jugend mal die Gedanken dazu, aber nein, es ist nie geworden.
Aber wahrscheinlich ist der Kontakt trotzdem da, ne?
Der Kontakt ist hier allgegenwärtig und das ist auch gut so. Na klar, Berufsfischer haben ihren eigenen Stil. Für sie ist der Fischfang und die Veräußerung von Fisch in Erzeugnissen halt wichtiger als, oder eine andere Geschichte als für uns Angler. Aber ja, wir leben hier alle gut miteinander. Ja.
Kommen wir nochmal direkt jetzt auf diese Jahreszeit zu sprechen. Führst einen Angelladen, machst Guidings. Was ist diese Herausforderung gerade in dieser Jahreszeit, wo das Licht weniger wird, wo die Temperaturen fallen, wo aber an sich der Raubfisch ja sich für den Winter vollfrisst? Aber wir wissen ja alle, es wird immer schwieriger, erfolgreich zu angeln.
Ja, das ist auch wirklich die entscheidende Aufgabe in der Jahreszeit. Also ich sagte ja, dieses Verständnis für das Unterwasserleben ist für mich immer eine Faszination gewesen und auch ich erlebe harte Angeltage. Das sind aber, sag ich immer so, in unserer Anglerwelt die Arbeitstage. Ich sag mal so, wir haben als Angler 15 bis 20 Highlight-Angeltage im Jahr. Highlight, also das ganze Jahreszeit, alle Jahreszeiten bezogen. Highlight-Angeltage sind, da kannst du nichts falsch machen. Ein Stück Holz, bisschen Blei unten dran, Drilling, fängst du deinen Fisch mit. Ja, dann hast du nochmal 50 Tage im Jahr, die sind richtig schlecht. Das sind meist sogar die Hitzetage, also wo da bedingt durch Sauerstoffmangel etc. die Fische auch in eine Lethargie verfallen, die du nicht durchbrechen kannst als Angler. Und dann hast du 300 Arbeitstage noch zur Verfügung. Und das ist im Endeffekt das, was aber Angeln ja doch als Reiz ausmacht. Hätten wir jetzt 300 Highlight-Angeltage im Jahr, Leute, dann suchen wir uns ein anderes Hobby.
Ja,
also, das gehört dazu.
Genau da steckt die Wahrheit drin, Jan. Genau das. Weil dann wäre es zu einfach.
Das wäre nix.
Ja, ist auf jeden Fall super interessant. Wir waren jetzt bei dieser Drittelgeschichte. Ja. Und das andere Drittel sind ja selbstgemachte Köder. Sie liegen hier vor uns auf dem Tisch. Drei Boxen, die Havel-Jerks, die quasi von dir entwickelt worden sind.
So klingen sie.
Genau, ein Jerkbait, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was ein Jerkbait ist, aber Frieda kann es vielleicht sonst nochmal kurz erklären und beschreiben.
Also als erstes sehe ich Hardbaits, sie sind wahrscheinlich aus Holz, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, ich sage schon was Falsches, aber sie sind auf jeden Fall aus einem Material, was nicht weich ist sind sie ein bisschen, haben die Form natürlich eines Fisches, große Augen, Drillinge dran und sie laufen sehr gut. Den Rest erzählt bitte Jan, damit ich nicht weiter irgendwie Halbwissen vermittle.
Ach gut, Halbwissen gehört ja auch für uns immer mit dazu. Es ist ein Kunststoffmaterial, was aber das gleiche Dichteverhältnis hat wie Holz und lässt sich in dem Fall für uns gut bearbeiten. Jerkbaits sind, auch wenn der Name dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz immer gleich geläufig ist und boah, ein Riesenschlatschender und so weiter, es ist einer der ältesten Köder der Welt. Die Indianer früher schon haben zum North American Pikes oder Muskie-Fischen halt aus Holz in Verbindung mit Haken sich Köder geformt. Und daher kommt dieser Jerkbait an sich. Also Jerken heißt nichts anderes wie krank, verletzt, tanzen, taumeln im Übersetzungsverhältnis. Und wie du schon gesagt hast, also die Fischform ist gegeben. Und ja, durch Beschwerungspunkte, ich habe hier so einen Rohling in der Hand von einem Prototypen, an dem wir gerade rumbasteln. Da sieht man hier so ein paar Zahlen drauf. Das geht um Bebleiungen halt da drin oder Beschwerungen besser gesagt. Und um diese physikalische Achse der Beschwerung herum arbeiten solche Köder. Sie sind prädestiniert für das Angeln in flachen Bereichen, Grauzonen, Seerosen etc. Wiederum ist es so, dass die Silhouette nach oben hin für den Hecht immer die entscheidende Jagdzone darstellt, von Augenstellung her. Und wir können so eine Köder auch sehr gut bei klaren Wasserverhältnissen über tieferem Wasser einsetzen. Das werden wir auch heute mal ein bisschen probieren noch auf Grundlage der Witterung. Und weniger Licht im Flachwasser kommen Jerkbaits auch über tiefem Wasser zum Einsatz.
Das Tolle an Jerkbaits ist ja auch, jetzt hast du schon einen Zielfisch genannt, Hecht. Das ist aber nicht der einzige Zielfisch, den man damit befischen kann.
Nein, dadurch, dass diese Köder langsam sinkend sind, kann man die zum Beispiel auch sehr gut zum Zanderangeln über Steinpackungen einsetzen. Man kann sie in kleineren Größen sehr gut zum Rapfen Angeln einsetzen in den warmen Jahreszeiten und in kleinsten Größen auch super zum Barschangeln.
So, und wie entstehen die? Die kommen ja jetzt nicht einfach aus China importiert hier nach Plaue, Brandenburg. Nee. Da steckt ein bisschen ganz viel Familientradition drin, richtig?
Das ist richtig. Ich habe selber in meiner Angelei in den letzten 20 Jahren sehr viel Jerkbait-Angelei betrieben. Das bezieht sich auch sehr viel auf sehr große Jerkbaits mit deutlich über 100 Gramm Eigengewicht, weil diese Faszination des Laufes, häufig auch das Sehen des Laufverhaltens des Köders auf weite Distanzen, da hinten wie er schön zickzack läuft und dann natürlich im Flachwasser diese Aktion bringt. Ja, wie gesagt, daher kommt die Faszination zum Thema Jerkbait-Angeln meinerseits. Und mir war ein ganz wichtiger Punkt, es trauen sich viele an Jerkbaits nicht ran. Das ist also wirklich ein Thema, diese riesengroßen Köder, übertrieben mal ausgedrückt. Da schlackern viele mit den Ohren und sagen, oh, ich habe aber bloß eine 50 Gramm Spinnrute. Das funktioniert ja dann nicht. Und aus dem Grund haben wir uns beigemacht und haben viel mit Probieren an Ködergrößen und Ködergewichten gearbeitet, die sich perfekt mit der Spinnrute fischen lassen. Das heißt also, die Beschwerungspunkte, von denen wir schon sprachen, die hier unten drin liegen, um diese Achse herum laufen diese Köder mit einer Spinnrute durch das reine Einkurbeln mit einer Stationärrolle mit einem relativ hohen Übersetzungsverhältnis, extrem zack hier Bahn, kranker, verletzter Beutefisch, Druckreize und wie wir sehen, Farbreize.
Okay, aber du machst das natürlich nicht alleine, sondern mit deiner Frau zusammen, richtig?
Genau, also meine Frau ist so nicht nur der kreative Part, sondern auch wirklich der Schaffende. Ich bin so der Ideengeber und Tester und Angler der ganzen Geschichte. Wir sprechen uns natürlich in jeglichen Belangen ab. Aber ja, meine Frau wirklich ist bei mir im Unternehmen oder in unserem Unternehmen, Familienunternehmen, ja, der entscheidende Part, was den Köderbau angeht, ganz klar.
Und woher kann und weiß deine Frau das?
Meine Frau ist gelernte Tischlerin. Und schon mal sehr gut. Genau, daher kommen auch die ganzen Kenntnisse zu Gerätschaften, Maschinen, Bandsägen, Fräsen etc. Und ja, dieser Formengeschichte, ja, das haben wir ja nun nicht sonst so in unserem Berufsalltag ständig mit zu tun, mit der Bearbeitung von Rohstoffen. Und ja, ist ganz klar, da ist sie der treibende Part bei.
Aber ist eine perfekte Kombination, Erik, oder?
Verrückt, oder?
So ja, zack, das matcht, wie es heutzutage heißt.
Ja.
Ihr habt euch aber nicht wegen Jerkbaits kennengelernt.
Nee, wegen Jerkbaits nicht, aber das Thema Angeln spielte bei den ersten Kontakten schon eine Rolle.
Okay. Ja. Das ist ja interessant. Also das heißt, ihr angelt dann auch mal zusammen?
Es war früher mehr machbar. Heutzutage, Familie ist gewachsen, mit Haus und Hund und Hof und Kind natürlich. Und leider sind uns gemeinsame Stunden am Wasser nicht mehr so vergönnt. Nicht so viele.
Das kennen wir da. Das können wir absolut nachvollziehen.
Ja, mich würde nochmal eine Sache ein bisschen interessieren zum Thema Havelgewässer hier. Und wenn du sagst, also du bist ja quasi auch ein bisschen in der Havel hier aufgewachsen. Mhm. Was macht den Reiz nach all den Jahren für dich immer noch aus? Weil es gibt viele Leute, mit denen wir uns unterhalten, auch aus Brandenburg, auch die von der Havel kommen, die dann aber entweder weggegangen sind oder wo es Veränderungen gab. Und du bist ja wirklich eine konstante Größe.
Ich selber würde mich nie als Größe bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst. Also auch bei mir ist es ja so, dass ich die Gier auch nach Neuem habe. Also ich fische auch viel im europäischen Ausland. Ich auch gerade zum Thema der gleichen Geschichten mit Raubfischangler. Ich fische auch an den Müritzgewässern, auch an den Boddengewässern etc. Aber das Hausgewässer, was ja man so heutzutage auch bezeichnet, hat für mich auch den entscheidenden Reiz, dass ich immer wieder Neues entdecke. Ja, also auch wenn ich hier eine größere Wasserfläche zur Verfügung habe, aber regelmäßig, sprich ständig auf dem Wasser bin, entdecke ich ständig Neues. Und das bezieht sich vorrangig auf das Verhalten von Fischen. Standortverhalten, Aggressionsverhalten, sommerliche Angeleien, die dann wieder sich wandeln zum Herbst hin. Also es hört nie auf, spannend zu sein.
Und wie verändert sich das Angeln über die Jahre an der Havel hier?
Also sagen wir mal so, ich kann natürlich nicht aus der Historie sprechen von Leuten, mit denen ich noch im Geschäft zu tun habe.
Nee, nur was du selber erlebst.
Ich sag mal so, ich höre regelmäßig von Kunden im Laden, die sagen, dies Jahr ist ein schwieriges Jahr. Das kann ich nicht behaupten. Also ich finde nicht, dass wir in den letzten Jahren Schwankungen von Jahr zu Jahr haben, sondern die Häufigkeit des Angelns, damit die Erkenntnisse bauen auf den nächsten Angeltagen auf und dadurch, ja, bleibt es zwar immer spannend, aber es bleibt ja trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit von Verhalten von Fischen im Wasser. Und ja, es hat sich nicht zum Negativen gewandelt. Wir haben mal jetzt in den Jahren klares Wasser bekommen, wir haben mehr Krautbewuchs bekommen, haben bestimmte Fischarten wie große Rotfedern, wie Hechtpopulationen, die sich darauf eingestellt, Schleienpopulation hat unheimlich zugenommen. Aber das sind ja alles spannende Erkenntnisse dabei. Das ist ja, das macht ja gerade den Reiz an einem Hausgewässer meiner Meinung nach aus, diese Veränderung mitzuerleben. Und ob das der kleine Vereinstümpel ist oder ob es das große Havelgewässer ist, jedes Gewässer unterliegt einer Veränderung.
Ja, und von der Begegnung von uns mit Jan sollt ihr natürlich auch was haben, denn ihr könnt ein paar seiner Jerks gewinnen. Und das eigentlich Besondere ist eben auch, dass diese Jerks sogar den angebissenen Mikrofonhaken drauf haben.
Ich bin sowas von.
Wann hast du denn das noch gemacht?
Wirklich? Na, wer hat das wohl gemacht?
Deine Frau.
Genau. Ja, also das ist euer Logo auf einem 70 Gramm in dem Fall. Es gibt noch einen 45 und sogar einen 30 Gramm Köder für das Fischen mit leichterem Gerät. Und ja, da ziert euer Logo diesen Köder.
Ihr könnt diese Köder gewinnen, indem ihr quasi uns anfeuert, und zwar bei einer neuen Runde Fische raten. Aber diesmal anders. Jan hatte eine richtig coole Idee. Magst du mal selber erklären, wie wir es diesmal spielen?
Ich bin seit vielen, vielen Jahren Fischereischeinprüfer. Und ja, natürlich liegen mir da so ein paar Kenntnisse vor zu Frage-Antwort-Varianten, die sich aus dem Gesamtfragenpool des Landes Brandenburgs beziehen mit 600 Prüfungsfragen. Und ja, da ist mir so spontan durch den Kopf geschossen, ob wir nicht wir haben 7 Köder zur Verfügung, ob wir euch beiden nicht 7 Fragen stellen aus dem aktuellen Bestand der Prüfungsfragen. Wir können es auch noch ein bisschen, ich weiß, dass ihr fit seid. Ihr seid ja, es ist ja nicht so, dass wir hier mit Neueinsteigern reden.
Na klar.
Sondern ich werde euch 7 Fragen stellen.
Mhm. Ja.
Und jede richtig beantwortete Frage bringt für die Community von Angebissen einen Köder hervor.
Okay, finde ich eine sehr gute Idee.
Und da wir ja immer eine Schätzung abgeben müssen, wie viel wir denn reißen. Erik, was sagst du? Wie viele Köder wollen wir denn gewinnen?
Also ich sage 5. Also das ist auch mein eigener Anspruch wenigstens.
Ich sag 7.
Gut, ja. Alles klar. Dann.
Also ich denke mal schon, dass auch 7 machbar sind. Ja?
Okay.
Ihr seid ja fit.
Okay. Jetzt bin ich doch sehr froh, dass deine Fischereischeinprüfung noch nicht so lange her ist wieder. Okay, Jan, dann ja. Leg los.
Fangen wir mal mit relativ einfachen Sachen an, die aber ja nicht unwichtig sind.
Ja.
Welche entscheidende Funktion hat die Schleimschicht bei Fischen?
Schutzfunktion vor Infektionen, Krankheiten, Bakterien, Befall.
Absolut, ja. Absolut richtig, das ist die richtige Antwort. Aber bitte noch eine kleine Ergänzung. Wie behandeln wir aus diesem Grund einen Fisch, den wir nicht entnehmen dürfen, nicht entnehmen wollen?
Nur mit nassen Händen.
Korrekt, genau richtig. Das ist ganz wichtig. Also kein Fisch, den wir nicht entnehmen werden, sollten wir unnötigen Leiden aussetzen und in dem Falle nasse Hände anfassen. Korrekt.
Das heißt, ich mach's mal so mit dem Geräusch. Eins. So, mal gucken, okay. Wie oft ich den noch schütteln darf.
Ja, gucken mal.
Okay.
Welches entscheidende, das ist auch eine einfache Frage, aber wir wollen es ja auch so mal angehen, die Sache. Welches entscheidende Körpermerkmal tragen alle Fische aus der Gattung der Salmoniden?
Sehr gut. Na komm, du beantwortest die Frage.
Die Fettflosse am Rücken.
Sehr gut.
Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Und, Achtung, Vorsicht, der Drilling.
Ja, der Jan macht halt richtige sachte. Haken. Ich hab gelöst, alles gut.
So. Na? Ja, das passt irgendwie auch in die Vorweihnachtszeit, ne? Es hat ja so ein bisschen was.
Auf jeden Fall. So, 2 von 2.
Das sieht schon mal gut aus für die Jungs da draußen. Okay.
Jetzt wird es schwerer, pass auf.
Naja, wir machen mal schon, ihr seid ja fit, das ist ja gar kein Problem. Wir gehen mal in den Themenbereich der Gewässerökologie. Mhm. Es gibt die Freiwasserzone, man könnte es ganz grob auch als die Oberflächenzone benennen und kürzen wir ein bisschen ab. Es gibt noch die Bodenzone. Wer benennt mir bitte 3 Fische? Benennt mir 2 Fische. Benennt mir 2 Fische, die typische Vertreter der Freiwasserzone sind. Versuchen wir
Rotfeder,
es euch.
Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, sehr gut. Plötze. Die Rotfeder. Nein, nicht Nein. Die Plötze. 2. Friedfisch mit einer Maulstellung, die nach oben gerichtet, ja. Zur Nahrungsaufnahme von Kleinstlebewesen.
Süßwasserhering?
Aber ja.
Ich komme gerade nicht auf den Namen. Sag
ja.
Mal. Der Süßwasserhering.
Der wird behackt abends in den Dämmerungsstunden von einem Raubfisch.
Na,
wie heißt
hier
der?
Die kleinen.
Kleine Silberlinge.
Sag mal, mir fällt der Name nicht ein. Der ist bekannt als Süßwasserhering.
Ukelei oder was?
Ukelei. Na, bitte. Ukelei fiel mir nicht ein.
Ja, das war aber jetzt wirklich eine harte Geburt. Also unnötig. Unnötig schwer. Aber das war gut, es nochmal aufzufrischen.
Genau. Freiwasserzone, Oberflächenzone.
Der muss jetzt ein bisschen leise.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ganz sachte.
Machen wir weiter. Und zwar...
Frage Nummer 4 jetzt.
Frage Nummer 4.
Was wird in einer brenzligen Situation im Winter empfohlen für Gewässer, die mit einer starken Schneeschicht, Eisschicht und dann Schneeschicht bedeckt sind? Was kann man Gutes tun?
Nicht draufgehen?
Nein.
Den Schnee entfernen, dass nämlich der Lichteinfall gesichert ist, weil sonst komplett dunkel ist.
Und was findet unter Wasser statt, ja. Wofür der Prozess denn entscheidend ist? Was produzieren, wofür sind unsere Pflanzen in den Gewässern?
Photosynthese.
Richtig.
Und wenn das nicht gegeben ist, fällt alles zusammen.
Korrekt. Und zwar, das ist jetzt nicht das Problem, wenn wir so wie letztes Jahr 2-3 Wochen ein bisschen Schnee und Winter haben, sondern das ist halt, wenn wir das über mehrere Monate letztendlich hätten, dann wäre dieser fehlende Lichteinfall ein großes Problem für die Fische. Was wäre dann in dem Falle das Schlechteste, was man machen kann?
Eventuell die zu stören oder alles aufzuhacken
Hacken,
oben?
Genau, das ist so ein Thema, was früher ja viel gemacht wurde oder selbst Keuteichbesitzer machen. Oder ganz früher noch diese schlimme Methodik des Hechtedröhens und so, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ja, also dieses Löcherhacken, dieses Aufscheuchen von Fischen, die fahren ihren Herzschlag runter auf 2 bis 3 Herzschläge die Minute und fängst du da an, Krawall zu machen, Lärm zu machen, Eishockey auf Flachwasserbereichen zu spielen. Dann ist das natürlich ein Problem für Fische.
Ich hoffe, der Wink mit dem Zaunfall ist angekommen.
Aber das war jetzt schon der 4.
Das war jetzt der 4.
Okay.
Puh. Okay, die 5. Fragestellung. Jetzt wird's schwieriger.
Oh.
Okay. Welche Reihenfolge bei der Behandlung eines maßigen und außerhalb der Schonzeit gefangenen Fisches ist richtig, wenn wir diesen Fisch entnehmen wollen.
Keschern.
Okay, die Landung.
Die Landung ist wichtig.
Jetzt kommen wir aber zu den entscheidenden.
Betäuben.
Ja.
Weitgerecht töten.
Ja.
Und dann erst vermessen und ein Foto machen, wenn es dann sein muss.
Abködern wäre nicht schlecht. Der Haken muss natürlich noch entfernt werden, weil das ist natürlich auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass dieses Leiden der Fische letztendlich dann in dem Falle so kurz wie möglich gehalten wird. Das heißt also betäuben, töten und dann entfernen wir erst den Haken. Das ist natürlich nicht nur von der Rechtsreihenfolge her der richtige Ablauf, sondern natürlich auch von der Moral sollte das immer der richtige Faktor sein.
Also, okay. Da habe ich wieder.
Ja, der passt.
Wir sind bei deiner gesetzten Marke.
Ja, jetzt kommt,
mein Bonus. Meine große Fresse kommt jetzt.
Machen wir mal noch eine Frage aus dem Bereich der Gerätschaften.
Aha.
Erik, jetzt ist er dran. Für welche Angelmethodiken eignet sich die Stationärrolle besonders gut und für welche gar nicht?
Also sie eignet sich sehr gut zum Beispiel für das klassische Jiggen mit einem Bleikopf und einem Gummifisch. Also gut, zumindest
das,
besser
das als... Das ist jetzt schon eine Feinheit einer Methodik.
Achso, Spinnfischen. Ja. Und für was sie sich schlecht
eignet. Mach mal noch weitere. Wofür kann man eine Stationärrolle ansonsten verwenden?
Du kannst auch Posenangeln machen.
Fiedern
zum Beispiel. Du kannst eine Grundmontage machen, also eine normale Handangel. Du könntest auch jetzt Oberflächenköder treiben lassen, wie zum Beispiel Schwimmbrot. Und da versuchen, den Anhieb durchzusetzen.
Also einigen wir uns auf...
Raubfischangeln?
Nee. Nee, Bewegung.
Weil ich mit dem Finger will. Auf alle Angelmethodiken.
Ja, ja.
Außer...
Okay. Fliegenfischen.
Richtig.
Ja, Fliegenfischen.
Korrekt. Klar. Sehr gut. Also, Stationärrolle für alle Angelmethodiken. Vom Fried über Raubfisch und so weiter. Außer Fliegenfischen.
Das wird ein bisschen schwierig.
Manchmal sind die Fragen echt naliegend. Ja. Und dann denkt man so... Aber jetzt, klar, logisch.
Es wäre ja natürlich etwas einfacher, würden wir euch die Antwortmöglichkeiten vorgeben.
Natürlich.
Ja,
natürlich. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die letzte. Mal gucken, ob es wirklich schafft.
Okay. Da geht es um eine ganz wichtige Frage, die auch die am häufigsten durchaus immer mal, wenn sie rankommt, falsch gemachte Fragestellung ist. Ich gebe euch mal die Antwortmöglichkeiten aber in dem Falle mit vor. Wer ist zur Ausgabe der Angelkarte berechtigt? Mhm. Der Fischereibeirat, die untere Fischereibehörde, oder der Fischereiausübungsberechtigte? Ich wiederhole nochmal. Wer ist zur Ausgabe der Angelkarte berechtigt?
Mhm.
Fischereiausübungsberechtigte wäre ja der Angler und der kann sich
Nein. Also ich bin nämlich tatsächlich gerade im Moment beim Fischereiausübungsberechtigten aus dem einfachen Grund, gerade wenn wir uns die Havel angucken, sind es oft Pachtgewässer, wo sich Fischer zusammenschließen und die geben dann logischerweise auch die Angelkarten aus, weil es geht nicht um den Fischereischein
oder so. Das ist die untere Fischereibehörde.
Genau. Was macht die untere Fischereibehörde des jeweiligen Wohnkreises?
Des jeweiligen Wohnkreises, da gibt es den Angelschein.
Oder auch Fischereischein.
Oder Fischereischein heißt es richtig, genau.
Genau, also die Angelkarte, Gewässerkarte, es gibt ja auch andere Begriffe dafür, ob die jetzt ganz korrekt sind, ne? Sei mal dahingestellt. Aber deswegen bin ich da beim Fischereiausübungsberechtigt.
Das ist korrekt. Sehr gut.
Wuhu! Leute!
Aber ihr hättet sie mal schwitzen sehen müssen.
Also wer YouTube schaut, RBB-Kanal, der hat das durchaus getan und selbst mit dicken Klamotten an.
Aber liebe Leute, das heißt, die Havel-Jerks, und zwar 7 an der Zahl, könnt ihr gewinnen. Frieda, wie wollen wir es machen? Wie bringen wir die an den Mann und die Frau?
Ich schlage vor, ihr müsst eine Frage beantworten, die natürlich Chef von Nitjanze betrifft, nämlich Jan Borek. Und die Frage ist, ab wann hat Jan, reimt sich, mit Angeln zu tun gehabt? Ein ganz bestimmtes Wort ist heute gefallen, was wir auch mehrfach aufgenommen haben. Das hätte ich gerne als Lösungswort.
Genau.
Und da ist es wichtig, es muss genau stimmen. Es war ein ganz bestimmtes Wort.
Mhm. Also die Frage nochmal, ab wann hat Jan mit dem Angeln oder ist mit dem Angeln in Berührung gekommen? So ist die Frage richtig formuliert.
Und wichtig ist, wir sind da ganz penibel und genau, es war ein ganz bestimmtes zusammengesetztes Substantiv.
Also so, reicht jetzt auch. Genau, hört lieber nochmal genau zu und spult auch nochmal zurück. Und wenn ihr es dann wisst, dann könnt ihr zum einen kommentieren unter das Video, unter das YouTube-Video und zum anderen natürlich, ihr kennt das, uns einfach eine E-Mail schreiben an angebissen@rbb-online.de. Einsendeschluss für Kommentare und für die E-Mails ist der 13. Dezember mittags um 12.
Wir gehen jetzt aufs Boot, Jan, habe ich gehört.
Ja, wir nutzen diesen wunderschönen sonnigen Tag heute und werden aus einem harten Arbeitsangeltag hoffentlich ein glückliches Ende formen.
Mit sehr gut. Jan Borek Haveljogs.
Genau. Liebe Leute, uns bleibt nur zu sagen, freitags angebissen Tag, bleibt hechtig gewaltig und bis nächste Woche. Danke, Jan.
Tschö. Ciao.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.